Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Er ist da, der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Wir schauen gleich genauer auf das Kapitel Außen- und Sicherheitspolitik und ordnen das im Interview ein. Eines der akuten außenpolitischen Probleme, Belarus. Welche Erwartungen die belarussische Diaspora an die neue Regierung hat, gleich ein Thema bei uns. Genauso wie das Kooperationsabkommen zwischen Frankreich und Italien. Das soll jetzt nach Jahren, in denen es oft Krach gab, unterschrieben werden. Seiten, politischer Vorhaben, Pläne und Ideen. Das ist das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen zwischen den drei Ampelparteien. Wenn die Gremien der drei Parteien dem Vertrag zustimmen, dann könnte Olaf Scholz Anfang Dezember zum Bundeskanzler gewählt werden. Und dann geht es an die Umsetzung von all dem, was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben ist. Wie realistisch sind die Vorhaben und was steht drin? Das können wir jetzt mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik beleuchten. Und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einer Denkfabrik in Berlin. Guten Morgen, Frau Kempin.
Guten Morgen.
Frau Kempin, vielleicht zu Beginn eine generelle Einschätzung. Es ist ein Koalitionsvertrag, der viel von Innenpolitik natürlich geprägt ist. Dennoch gibt es auch das Kapitel zur Außenpolitik. Was ist Ihr erster Eindruck? Sind die großen Herausforderungen und Themen drin?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe mir den Koalitionsvertrag mal aus dem Blickwinkel unserer wichtigsten Partner durchgeschaut und gedacht, was würden die wohl denken? Und ich denke, die können sehr zufrieden sein mit dem Kapitel zur Außen- und Sicherheitspolitik. Denn zum einen hält die Ampel darin am außen- und sicherheitspolitischen Engagement Deutschlands fest. Sie bekennt sich dazu, die Bundeswehr bestmöglich personell aufzustellen. Gleichzeitig schreibt sie über eine starke transatlantische Partnerschaft, erkennt die Lastenteilung in der NATO an und für unsere Partner in den USA und Frankreich besonders wichtig, das Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe, zu einem kontinuierlichen Investieren in das internationale Handeln, 3% des Bruttoinlandsprodukts wollen ja die Ampelparteien langfristig in ihre internationale Politik investieren. Also von daher glaube ich, gab es zunächst erstmal in Washington und Paris mindestens, auch in Brüssel ein großes Aufatmen gestern.
Hat Sie etwas überrascht?
Überrascht hat mich tatsächlich, dass wir auf der einen Seite im Koalitionsvertrag lesen, dass sozusagen die deutsche Außenpolitik europäischer aufgestellt wird. Wir das aber offensichtlich nicht untermauern, dass wir dadurch, dass wir ein Außen- und Europaministerium oder ein Europa- und Außenministerium, so haben es zumindest die Franzosen gemacht, aufstellen, sondern die Europapolitik dann doch wieder subsumieren beziehungsweise in einzelne Ressorts aufteilen.
Stichwort Europa, es soll eine gemeinsame europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik geben, so steht es in diesem Koalitionsvertrag. Und dazu will die Ampel das Einstimmigkeitsprinzip in der europäischen Außenpolitik aufheben. Das wird ja oft als Bremsklotz beschrieben. Das ist sicherlich ein hartes Brett. Ist das machbar?
Also das ist in der Tat ein hartes Brett, denn es setzt voraus, dass wir die bestehenden Verträge verändern. Und gerade auch, und das steht allerdings auch so im Koalitionsvertrag drin, den kleineren Mitgliedsländern, die oft daran festhalten, weil sie nicht überstimmt werden wollen, da einen Ausgleich sozusagen bieten müssen. Ein Einfallstor für die Koalition bietet da allerdings die sogenannte Zukunftskonferenz für Europa, die jetzt im März unter französischer Ratspräsidentschaft abgeschlossen wird. Und daraus soll dann ein Reformimpuls für die Weiterentwicklung der Europäischen Union abgeleitet werden. Und da könnte tatsächlich das Aufheben des Einstimmigkeitsprinzips beziehungsweise die Einführung von Mehrheitsentscheidungen als sozusagen eines der Leitmotive tatsächlich heraus springen.
Sie haben eben auch schon Frankreich genannt. Frankreich ist enger Partner, das steht so auch im Koalitionsvertrag. Mhm. Dennoch wird Frankreich nur an drei Stellen genannt. 2018 im letzten Koalitionsvertrag war das deutlich öfter der Fall. Ist da ein Richtungswechsel oder Paradigmenwechsel sichtbar?
Mir ist es auch aufgefallen, dass Frankreich gerade im Vergleich zu den USA deutlich sozusagen seltener genannt wird. Gleichzeitig finde ich, dass wir in den Sachthemen sehr viele Anhaltspunkte oder Anknüpfungspunkte für eine starke Kooperation, Zusammenarbeit mit Paris finden. Im europapolitischen Kapitel etwa darüber, dass wir sagen, wir geben auf der einen Seite der Gemeinschaftsmethode wieder Vorrang. Wir sind aber auch bereit, und das wäre neu, wo nötig mit einzelnen Mitgliedstaaten voranzugehen. Das ist ja auch ein europapolitisches Mantra von Präsident Macron immer gewesen. An einer anderen Stelle zum Beispiel für Frankreich sehr wichtig, das Bekenntnis Deutschlands zu einem verstetigten Engagement in der Sahelzone zur Entlastung Frankreich. Es wird viel auch im rüstungspolitischen Bereich von den Initiativen, die Berlin und Paris in den letzten Jahren aufs Gleis gesetzt haben, gesprochen. Also von daher, ja, wir lesen sehr viel weniger Frankreich, aber es steckt doch sehr viel Frankreich drin im Detail. Das stimmt mich hoffnungsfroh.
Ein umstrittenes Thema, Sie haben es erwähnt, die nukleare Teilhabe, vor allem umstritten bei SPD, in Teilen der SPD und der Grünen. Die nukleare Teilhabe, das heißt, deutsche Kampfjets könnten im Ernstfall US-Atomwaffen ins Ziel bringen. Was lesen Sie im Koalitionsvertrag raus? Wird es da einen Richtungswechsel geben?
Also es wird tatsächlich insofern keinen Richtungswechsel geben, als dass ich das überraschend klar fand, wie sich die drei Ampelkoalitionäre zur nuklearen Teilhabe bekennen. Sie erkennen an, dass solange Kernwaffen in der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Und dazu ist eben die nukleare Teilhabe das Einfallstor.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen bitte eine kurze Antwort. Wessen Handschriften sehen Sie? Ist das hier ein eher Mitte-Links geprägter Koalitionsvertrag oder doch eher FDP geprägt mit Blick auf die Außenpolitik?
Also es ist zumindest ein sehr realpolitisch geprägtes Kapitel in diesem Vertrag, wo sich, glaube ich, tatsächlich aus allen drei Parteien die Experten durchgesetzt haben, die sehr lange sozusagen in der Außen- und Sicherheitspolitik schon unterwegs sind. Und ich glaube, wir lesen sehr viel mehr Kontinuität als Bruch in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ich glaube, das ist gut in einer Zeit, in der internationale Politik extrem instabil und volatil ist.
Sagt Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir sprachen über die außenpolitischen Vorhaben der neuen Regierungskoalition. Frau Kempin, besten Dank für Ihre Zeit und schöne Grüße nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Außenpolitik ist im Koalitionsvertrag also ein größeres Thema und dort fällt auch konkret das Stichwort Belarus. Und es gibt Zusagen, die neue Bundesregierung will der demokratischen Opposition in Belarus helfen und den Kampf gegen Machthaber Lukaschenko unterstützen. Aber wie realistisch ist das? Und was, wenn deutsche Politiker demnächst wieder mit Lukaschenko telefonieren, so wie es jetzt vor kurzem die scheidende Kanzlerin Merkel getan hat, wegen der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze? Gesine Dornblüt hat sich für uns in der belarussischen Diaspora umgehört und nach Einschätzungen und Erwartungen gefragt.
Michael Rubin ärgert sich immer noch über die Anrufe von Bundeskanzlerin Merkel bei Alexander Lukaschenko. Beide sprachen über die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze.
Lukaschenko hat jetzt von Merkel bekommen, sogar zweimal doppelt, das, was er eigentlich wollte. Er hat versucht, buchstäblich Europa zu spalten. Er will Aufmerksamkeit, hat er bekommen.
Rubin koordiniert die Botschaft des Volkes von Belarus, eine Vertretung in Deutschland lebender Belarussen. Auch ihm täten die Menschen leid, die frierend in den Wäldern festsäßen.
Ist nicht deren Schuld, ist einfach deren Pech, dass die in diese Situation zwischen belarussische und europäische Grenze geraten.
Aber Merkel habe Lukaschenko aufgewertet, sagt Rubin, und der schlachte das nun propagandistisch aus. Die Bundesregierung hat zwar nachträglich klargestellt, die Bundeskanzlerin habe mit, Zitat, Herrn Lukaschenko telefoniert, ihn also keineswegs anerkannt, doch Lukaschenko behauptete Anfang der Woche prompt das Gegenteil. Merkel habe ihn mit Herr Präsident angesprochen.
Merkel в разговоре со мной говорила,
Merkel hätte sich genauer mit der belarussischen Opposition absprechen müssen, findet Rubin, und deren Position sei klar.
Keine Gespräche mit Terroristen.
Als solchen bezeichnet er Lukaschenko.
Das muss auch Bundeskanzlerin verstehen, solange ein Terrorist hat noch bei sich Geisel und versucht mit denen zu handeln, werden keine Gespräche unter Augenhöhe geführt.
Das belarussische Menschenrechtszentrum Wjasna zählt derzeit 882 politische Gefangene. Doch nicht alle Exil-Belarussen reagieren so kritisch. Ansch Gor ist im Vorstand von RASAM, einem Netzwerk, das neben humanitärer Hilfe für Belarus auch Lobbyarbeit bei der deutschen Politik betreibt. Merkel habe versucht, Menschen in Not zu helfen, sagt Ansch Gor.
Leben ist in Gefahr, tatsächlich. Und da sind schon mehrere Tote.
Hilfe von außen sei wichtig, denn die Belarussen im Land hätten nur wenige Möglichkeiten, die Migranten zu unterstützen.
Das gibt schon so Initiativen, wo Menschen versuchen, so warme Kleidung und solche Sachen zu tun. Aber es auch kompliziert in dem Sinn, dass es gibt kein NGO mehr in Belarus. Also letzte wurde im Oktober aufgelöst und es gibt nur staatliche Organisationen. Das bedeutet, wenn jemand etwas offiziell für diese Menschen sammelt oder was auch immer, unterstützt man Regierung.
Beides, die Zerschlagung der Zivilgesellschaft und das Leid der Migranten, seien nur verschiedene Aspekte eines Grundproblems mit Namen Lukaschenko, erläutert Skor. Dementsprechend müsse man beide Aspekte zusammendenken. Sie möchte dem Eindruck entgegenwirken, dass zwei Opfergruppen, Geflüchtete und die belarussische Opposition, konkurrieren und sich gegeneinander ausspielen lassen.
Man muss Menschen in Belarus helfen, weil nur die, wenn die nicht vergessen werden, nur wenn die Unterstützung fühlen, auch aus Europa, können sie auch weitermachen und versuchen, dieses Regime so runterzubringen. Und wenn man nur so auf große Krisen wie Migrationskrise reagiert, dann wird das nicht passieren und das wird eine nach der anderen dieser Krisen kommen.
Solange Lukaschenko an der Macht sei, werde er immer neue Krisen schaffen, ganz egal, wen er damit in Lebensgefahr bringe, sagt Skor. Sie vertraut darauf, dass auch die künftige Bundesregierung die belarussische Opposition stützen und Lukaschenko nicht anerkennen wird. Allerdings wünscht sich Skor mehr Kreativität und mehr Tempo in der Politik, sei es bei den Sanktionen gegen das Regime, sei es bei der Hilfe für die Opposition.
Zum Beispiel Tschechien, die haben geschafft, nachdem so riesige Ausmaß von Gewalt in Belarus, über 70 Menschen ins Land zu bringen für medizinische Hilfe. Und Deutschland hat keine solche Programme. Also nur dank unserer Initiative haben wir 3 Patienten hier.
Die belarussische Diaspora hofft auf Unterstützung im Kampf gegen Machthaber Lukaschenko. Ein Beitrag war das von Gesine Dornblüt. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta hat das Verhältnis zwischen Italien und Frankreich einmal so beschrieben: heiß, kalt, heiß, kalt. Es gab also gute Zeiten, dann waren die Temperaturen heißer und nicht so gute Zeiten, dann war es kälter. Seit Anfang des Jahres, seit Mario Draghi Italiens Regierung führt, ist das Thermometer wieder stark nach oben gegangen. Draghi und Frankreichs Präsident Macron arbeiten eng zusammen und sie sehen vieles ähnlich, zum Beispiel in der Finanz- und Europapolitik. Jetzt wollen sie die Zusammenarbeit weiter vertiefen und einen langen geplanten Kooperationsvertrag vorstellen. Allzu viele Details sind nicht bekannt. Klar ist nur, dass die großen Themen zur Sprache kommen sollen im Vertrag. Außenpolitik, Wirtschaft, Kultur, Bildung. Zur Unterschrift wird Macron ab heute in Rom erwartet. Über dieses Abkommen und das nicht immer spannungsfreie Verhältnis beider Länder kann ich jetzt mit Ulrich Ladurner sprechen, Auslandsredakteur der Wochenzeitung Die Zeit und Italien-Experte. Guten Morgen, Herr Ladurner.
Guten Morgen.
Herr Ladurner, entsteht da eine neue, wichtige europäische Achse oder ist das doch eher alles Symbolik?
Nein, ich glaube, wir sehen schon im Ansatz eine neue europäische Achse. Das hängt natürlich auch vor allem daran, dass Draghi Italien gut regiert bisher, dass er Stabilität nach Italien gebracht hat. Er hat ja im Vergleich zu Deutschland, ich sage mal so, die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle. Er führte die Regierung der nationalen Einheit. Er hat klare Ideen, klare Vorstellungen. Die Frage ist natürlich, wie lange er regieren wird, aber wir werden im Ansatz schon eine neue Achse sehen zwischen Paris und Rom. Das ist auch eine Reaktion darauf, auf den Abtritt Merkels, weil sozusagen da gewissermaßen eine Lücke entsteht und Draghi und Macron versuchen, die ziemlich schnell zu füllen.
Was würden Sie sagen, welche eigenen Ziele verfolgt Italien mit diesem Vertrag?
Ja, Italien hatte sehr lange darunter gelitten, dass es nicht ernst genommen wurde auf europäischer Ebene. Das hat natürlich Gründe. Wir hatten Politiker in Italien wie Silvio Berlusconi, der zwar ein überzeugter Europäer war, aber nicht besonders ernst genommen wurde. Wir hatten dann 2019 eine populistische, quasi antieuropäische Regierung, die gebildet wurde von zwei populistischen Parteien, die Lega und Movimento Cinque Stelle. Das heißt, Italien war wahrgenommen als ein unsicherer Kantonist in Brüssel, in Europa, als ein Leichtgewicht, ein hochverschuldetes Land. Und deswegen, glaube ich, ist da jetzt eine neue Zeit angebrochen. Draghi ist der Mann, ja, der den Ruf hat, den Euro gerettet zu haben als EZB-Präsident. Und er wird jetzt als Schwergewicht wahrgenommen. Er hat diese Regierung nationalen Einheit. Und Italien fühlt sich jetzt, ich sage mal so, wieder auf Augenhöhe behandelt. Und Macron macht das ja auch. Er fährt nach Rom und gibt ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dieses Italien, das wir heute sehen, durchaus im europäischen Zusammenspiel ernst genommen werden muss. Es ist ein großes, wichtiges Land, das auch einiges mitreden möchte.
Die Beziehungen beider Länder waren aber in den letzten Jahren oft angespannt. Im libyschen Bürgerkrieg unterstützte man zeitweise unterschiedliche Seiten. Luigi Di Maio, stellvertretender Ministerpräsident, vor kurzem noch traf in Paris Gelbwestenaktivisten, Migration immer wieder Thema. Ist das alles vergessen?
Nein, vergessen nicht. Ich glaube, man muss da vielleicht auch ein bisschen in die Mentalitätsgeschichte reingehen. Ich denke, Italien hat immer auf Frankreich geblickt mit einer gewissen Neid, zum anderen einen gewissen vielleicht auch Minderwertigkeitskomplex. Man hat Frankreich immer wahrgenommen als ein überhebliches Land und das auch die Italiener nicht ernst nimmt. Also da gibt es sozusagen gewisse Ressentiments, die sicher nicht verschwunden sind. Aber ich glaube aber, dass dieses populistische Fieber, das Italien so in den 2010er Jahren bis 2018, 2019 erfasst hat, dass das im Moment vorbei ist. Das hat auch mit der Pandemie was zu tun. Es ist Vernunft eingekehrt in die italienische politische Klasse, vorerst jedenfalls. Und solange diese Vernunft bleibt und sich halten kann an der Regierung, und die wird personifiziert durch Draghi, wird auch das Verhältnis mit Frankreich, glaube ich, normalisiert. Und jetzt durch den Vertrag, der ja heute geschlossen werden soll, wird das vielleicht auch auf in ruhigere Bahnen gelenkt, die doch auch institutionalisiert sind.
Aber gibt es denn noch Reibungspunkte? Man liest zum Beispiel immer wieder von der französischen Industrie, die sich großflächig in Italien einkauft und dass das eben nicht allzu gern gesehen wird. Ist das ein Reibungspunkt oder sehen Sie noch andere?
Das ist ein Reibungspunkt. Ein anderer Reibungspunkt ist sicher auch die Migrationsfrage. Libyen, haben Sie auch erwähnt, ist auch ein Reibungspunkt. Die sind ja alle nicht weg. Wir können gespannt sein, wie man versucht, das zu lösen. Die Migrationsfrage ist sicher die drängendste Frage, weil Italien das Gefühl hat, in dieser Frage alleingelassen zu werden und hat in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass Frankreich seine Grenzen geschlossen hat, während doch ein hoher Migrationsdruck auf Italien in Italien zu spüren war. Das heißt, alle diese Punkte sind noch da, aber ich glaube, das wird jetzt, man wird das mit einem gewissen Maß an Vernunft angehen, aber wir können gespannt sein, ob es da auch Lösungen geben kann. Ich glaube, beide, Macron wie Draghi, versuchen das auf eine europäische Ebene zu heben und dort Lösungen zu finden, die beiden Ländern dann diese Konflikte nehmen können.
Frankreich und Italien wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Einschätzungen dazu waren das von Ulrich Ladurner, Auslandsredakteur der Zeit und Italien-Experte. Herr Ladurner, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Ich bin Frederik Rother, sage vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.